Sie hören jetzt SWR1 Leute der Woche als Podcast.
Also bei Ex-Fußballprofi Thomas Hitzlsperger, da steht ja der Name an und für sich schon. Ne? Anfang der Woche war der im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart in SWR1 Leute live. Thomas Hitzlsperger ist einer der wenigen international bekannten Fußballer, die sich nach ihrer Karriere als schwul geoutet haben. Und so fragte Nicole Köster, wie ist das so? Wie war das so? Wie ist es im Nachhinein?
Ich würde sagen, ganz gut. Es war einiges los, als ich das gesagt habe. Die Zeitungen haben das gedruckt, die Fernsehsender haben was drüber gemacht, Radio, glaube ich, hat auch drüber berichtet. Also war ganz, ganz viel los.
Aber brauchst du diese Diskussion heute noch? Also wir hatten Conny Littmann im Sommer zu Gast, Präsident ehemals des FC St. Pauli. Und der hat Profisportlern tatsächlich abgeraten, sich als homosexuell zu outen. Da war ich ganz schockiert.
Ich finde das sehr, sehr schade, dass er das sagt. Ich glaube auch da vorher habe ich gesagt, diese Angst ist oft halt ein Gefühl, das einen täuscht. Hätte ich auf die Leute gehört, die mir Ratschläge gegeben haben, hätte ich das nie gemacht. Wäre ich nie in die Öffentlichkeit gegangen. Das heißt, es war gut, mal auf mein Gefühl zu hören. Und wenn es immer wiederholt wird, ich glaube, Giroud, der französische Nationalspieler, hat es kürzlich auch gesagt, er glaubt nicht, dass es heute gut wäre, dass ich machen kann. Ich glaube, dass es nur Leute darin bestärkt, eben es nicht zu tun. Ich finde, diese ganze Angst vor Fans und Öffentlichkeit ist unberechtigt. Ich habe so viel Menschen gehört, die mir geschrieben haben, die es gesagt haben, Mensch, gut, dass du es gemacht hast. Die Angst war unbegründet. Also da wird etwas aufgebaut, was in der Form gar nicht existiert. Und jeder Spieler, jeder Ex-Spieler, jeder Ex-Präsident, der sagt, die sollen das nicht tun, weil das geht nicht, fördert das nur noch. Und ich finde es sehr, sehr schade.
Wo kommt denn im Jahr 2018 so eine große Angst immer noch her?
Die wird aufgebaut durch falsche Informationen, durch was noch. Ich versuche dann auch immer von mir zu berichten und sagen, hey, das Leben ist super weitergegangen für mich, viel, viel besser. Als ich überlegt habe, in die Öffentlichkeit zu gehen, dann so, boah, Fußball wird dann schwierig, kriegst du da noch einen Job? Jetzt wurde heute schon ein paar Mal gesagt, welche Jobs ich eigentlich alles habe, dass ich im amerikanischen Fernsehen für Fox Sports arbeiten werde, hätte mir nie jemand geglaubt, habe ich aber gemacht. Also was passiert? Es geht vielleicht eine Tür zu, Leute wenden sich von jemandem ab, okay, aber es gehen ein paar Türen mehr auf. Ich habe so wunderbare Menschen kennengelernt danach, dass ich denke, ich würde es gerne noch ein zweites Mal machen.
Und dennoch haben Sie ja gewartet, bis Sie Ihre Profikarriere beendet haben. Hätten Sie es auch gemacht während Ihrer Karriere?
Ja, das war meine Intention. Habe ich auch vorgehabt. Dann habe ich mit jemandem gesprochen und gesagt, pass mal auf, das und das habe ich jetzt vor. Ich gehe zur Zeitung, ich gebe ein Interview und sage, worüber ich sprechen will. Und sage, lass das, vergiss das. Er hat meinen Kopf gewaschen eine Stunde lang. Ich bin rausgegangen und habe gesagt, okay, das werde ich nie machen. Und es war halt so. Deswegen, das war schon meine Absicht, das auch während der Karriere zu machen. Aber damals war ich noch nicht stark genug, mich durchzusetzen gegen den Widerstand, gegen diesen Glauben der Menschen, die Welt sei dann total böse, die Fußballwelt im Besonderen. Nein, das ist sie nicht. Das ist alles okay so.
Ex-Fußball-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger, der war zu Gast bei SWR1 Leute live bei Nicole Köster. Und da hat er, was die aus deutscher Sicht ja total vermasselte Fußball-Weltmeisterschaft angeht, einen Spruch rausgehauen, über den Tage später noch diskutiert und auch gelacht wurde.
Dass die Schweden spielen wie mit 30 in der Disco, die hinten drin schon warten, was sich ergibt. Meinen Sie den?
Genau den, oh, okay. Ja. Und als Radiosender nutzen wir das natürlich, Ihr Stichwort Disco, und haben unseren SWR1-DJ Mike Schiever keine Kosten und Mühen gescheut, ihn hier ins Mercedes-Benz-Museum zu bekommen. Ich weiß nicht, wo du dich gerade versteckst, aber komm einfach mal vor. Da bist du. Eigentlich nicht zu übersehen. Wo guck ich denn hin? Grüß dich. Wir gehen einfach mal rüber, hier zum Mischpult. Denn Thomas Hitzlsperger, ich glaube, Sie haben da was vorbereitet. Darf man an dieser Stelle
schon kurz zitieren? Wir haben da was vorbereitet.
Genau.
Kommt ruhig her.
Ja, okay. Ja. Und zwar eine Hitliste. Was wären denn so Hits, womit 30er tatsächlich abgehen?
Also, wo ich abgehe, das sind jetzt die Songs, die kommen. Womit fangen wir an?
Queen. Da liegt ein Lied aus dem Jahr 1975. Wir haben uns im Vorfeld, das muss man erzählen, abgesprochen. Ja? Wir haben ihn gefragt, ja, was sind denn diese Titel, die jetzt tatsächlich mit 30er von hinten auf die Tanzfläche stürmen lassen. Und dann sagst du tatsächlich Queen, Bohemian Rhapsody. Wir hören noch mal kurz rein, auch wenn wir es alle im Ohr haben. So geil.
Also Sie können einfach aufstehen, wenn Sie sich sowieso mal gerade ein bisschen Beinfreiheit verschaffen wollen. Runter auf die Tanzfläche, ne?
Komm, ich spule mal zur schönsten Stelle vor, zu Beginn. Ich würde gern wissen, warum nimmt ein Mit-30er ein Lied aus dem Jahr 75?
Weil es ein guter Jahrgang ist.
Das stimmt allerdings.
Wahrscheinlich. Also es ist, Queen hat es mir halt angetan. Ich höre so gern Queen und dann eigentlich wollte ich Don't Stop Me Now nehmen, weil Don't Stop Me Now immer so ein Lied ist, das bringt mich halt richtig auf Touren, aber später kommt noch ein Lied, das heißt Can't Stop. Da geht es mir genauso. Dann hätte es eine Doppelung gegeben. Und deswegen ist Bohemian Rhapsody, glaube ich, ein Lied, das alle irgendwie schon mal gehört haben, kennen. Das ist so der Hit schlechthin, für mich das allergrößte Lied, habe das genommen. Immer wieder kann ich es hören und das ist für mich so ein Qualitätsmerkmal. Egal wann es läuft, drehe ich nochmal lauter und höre es.
Also dann sind Sie ein gern gesehener Gast, auf jeden Fall auch bei der SB1 Hitparade in diesem Jahr. Bohemian Rhapsody auf der 1.
Auf Platz 1, ganz genau.
Schon mal eine gute Wahl. Jetzt geht's weiter mit
bei der
welcher?
Nächsten Nummer, Johnny Cash, The Man Comes Around. Trauriges Lied eigentlich. Ja. Auch da hören wir mal kurz rein, um die Stimme von Johnny Cash zu hören.
There's a man going round taking names and he decides who to free.
Kannst du den Text mitsprechen und mitsingen?
Ja, ich singe gerade ganz leise raus. Ja, ich singe echt total gerne. Immer dann, wenn keiner dabei ist, vorzugsweise im Auto, muss ich sagen. Ich liebe es zu singen. Leute, die im Auto sitzen und das dann hören, sagen, ey, du kennst jedes Lied auswendig. Ja. Deswegen, ich mache das total gern. Und auch Johnny Cash, wobei das begann mit dem Film Walk the Line. Mhm. Da bin ich das erste Mal aufmerksam geworden, so richtig auf Johnny Cash. Und seitdem höre ich halt das auch immer wieder, Folsom Prison und sowas. Also das ist alles parat.
Seine Stimme kennt man. Steffen Wurzel ist der ARD und damit auch der SWR1 Radiokorrespondent im chinesischen Shanghai. Und Wolfgang Heim hat ihn in SWR1 Leute gefragt, ob der 200. Geburtstag von Karl Marx in diesem Jahr in China irgendeine Rolle spielte.
Ich bin ja oft auf so Veranstaltungen, wo dann auch Leute aus dem Parteiapparat auftauchen und von denen werde ich dann manchmal darauf angesprochen. Ach, Deutschland, interessant, du kommst aus der Nähe von Trier. Ne? Karl Marx ist ja im Mai vor 200 Jahren in Trier geboren. Und da gibt's dann immer wieder so Überschneidungen. Aber wir wurden natürlich auch von ganz vielen Sendern in der ARD gefragt, wir, damit meine ich den Kollegen in Peking und ich, mach doch mal was dazu, zu diesem Marx-Gedenken. Das war für uns dann immer schwierig, weil 99% der Leute mit Karl Marx an sich nicht viel zu tun haben. Es gibt tatsächlich in Shanghai im Fuxing Park, der ist bei mir um die Ecke, wo ich wohne, eine Marx-Statue, die auch sehr groß ist. Wenn man dann die Leute anquatscht, was sind das für eine, dann sagen die alle, ja, Lenin, oder? Ist irgendwie Lenin oder sowas? Dann sagen wir, nee, das ist Karl Marx, der kommt auch aus Deutschland, so wie ich. Ach, interessant und so. Dieser berühmte Politiker, sage ich immer, nee, Politiker nicht ganz, Philosoph. Also so ganz viel tatsächlich wissen die Leute nicht.
Das bedeutet aber, dieser Marxismus, Leninismus, diese kommunistische Ideologie findet im Alltag, im chinesischen Alltag praktisch nicht statt?
0,0. Es gibt die eine Ausnahme, die Organisation des Staates ist nach wie vor so angelegt, von oben nach unten. Und auch dieser Anspruch des Staates, alles aus einer Hand kontrollieren zu können. Das gab es zum Beispiel in der Sowjetunion, auch in der DDR nie. Das haben die nie komplett durchgezogen. Auch da gab es Zivilgesellschaft, auch da gab es Gruppen von Opposition, die sich getroffen haben. In China existiert das alles nicht. Man kann also sagen, organisatorisch klappt das mit dem kommunistischen Ansatz, alles aus einer Hand zu machen, den ganzen Staat aus einer Hand, nämlich aus der Parteihand zu organisieren, sehr gut. Bestes Beispiel ist der Staats- und Parteichef Xi Jinping, der auch gerne als Präsident bezeichnet wird, was er auch ist, aber er ist vor allem Staats- und Parteichef. Und die Armee zum Beispiel ist nicht offiziell gesehen nicht die Armee der Volksrepublik China, sondern die Armee der Partei.
Welche Rolle spielt im kollektiven Gedächtnis eine Figur wie Mao Zedong?
Wer nach China gereist ist, der begegnet Mao Zedong überall. Der ist nämlich auf jedem der Geldscheine drauf. Vom Einerschein bis zum Hunderterschein. Und wer in Peking durch die Gegend läuft, an diesem großen Platz am Tor des Himmlischen Friedens, hängt nach wie vor und wird auch immer erneuert. Dieses Riesengemälde von Mao Zedong, dort wurde ja 1949 die Volksrepublik ausgerufen. Aber inhaltlich eine Auseinandersetzung auch mit den schlimmen Verbrechen von Mao Zedong findet nicht statt, jedenfalls nicht öffentlich.
Also Kulturrevolution von Mao Mitte der 60er Jahre initiiert, mit fürchterlichen Verwerfungen, mit dem Ausrotten der Intelligenz, nie irgendwie eine Form von Aufarbeitung gegeben?
Man hat vor 2 Jahren zum Jahrestag des Beginns der Kulturrevolution so ein bisschen drüber gelesen und wir haben als Journalisten natürlich auch versucht, mit Leuten in Kontakt zu kommen und haben dann auch viele Augenzeugenberichte von damals erstellt und gemacht und mit Leuten, die durchs ganze Land geschickt wurden, die Familienmitglieder verloren haben in dieser schlimmen Zeit gesprochen. Aber von offizieller Seite wird das nicht thematisiert. Und dann ist China eben auch ein Land, wo es keine Historiker gibt, die frei darüber forschen können. Und das macht das so schwer.
Christoph Butterwegge wiederum ist Politikwissenschaftler und einer der bekanntesten deutschen Armutsforscher. Frage an ihn von Nicole Köster in SWR1 Leute. Armut in Deutschland. Wie kann das überhaupt sein?
Diese wachsende soziale Ungleichheit ist für mich das größte Problem, das wir haben. Sowohl in Deutschland als auch weltweit. Weil aus dieser wachsenden sozialen Ungleichheit, daraus resultieren natürlich Krisen, ökonomische, Finanzkrisen, Kriege und Bürgerkriege und dann auch entsprechende Fluchtbewegungen, die dann hier ankommen. Nur ein kleiner Teil davon. Aber statt dass der Innenminister Horst Seehofer sagt, wie er das tut, die Migration ist die Mutter aller politischen Probleme, müsste man eigentlich sagen, die soziale Ungleichheit und die Armut ist die Mutter aller Migrationsbewegungen. Und dann würde man dazu kommen, dass man nicht die Flüchtlinge und die Migranten bekämpft, wie Herr Seehofer das tut, sondern dass man die Armut bekämpft.
Sie wollen also noch mal einen Schritt weiter zurückgehen und dahinter gucken. Wenn wir jetzt mal es wird ja oft bei der sozialen Ungleichheit von einer gefühlten Wahrnehmung gesprochen. Sie können das sicherlich auch mit Fakten belegen. Wie sieht das hier, wenn wir jetzt uns auf Deutschland beziehen, wie sieht das aus?
Naja, wenn man zum Beispiel mal das Einkommen nimmt, dann stellt man fest, da sind Menschen in unserer Gesellschaft, die haben ein riesiges Einkommen aus Kapitalerträgen. Die beiden reichsten Deutschen, Susanne Klatten und Stefan Quandt, ein Geschwisterpaar, das hat im Mai dieses Jahres 1.126.000.000 Euro nur an Dividende aus ihren BMW-Aktien für das Vorjahr bezogen. Also ein riesiges Einkommen, was zu ihren 34 Milliarden Euro Privatvermögen dazukommt.
Aber es reicht ja nicht, nur die Extrembeispiele
zu nehmen. Nein, aber das macht doch die Kluft deutlich. Also auf der einen Seite so ein unvorstellbarer Reichtum, selbst für sehr wohlhabende Leute wie mich, ist eine solche Summe einfach unvorstellbar. Die finden Sie übrigens in keinem Armuts- und Reichtumsbericht und auch sonst wenig, sagen wir mal, in der Medienberichterstattung. Auf der anderen Seite haben wir einen breiten Niedriglohnsektor, der inzwischen fast ein Viertel aller Beschäftigten umfasst. Und in diesem Niedriglohnsektor, da sind dann zum Beispiel Fahrradkurier, ihre Paketboten, Callcenter-Mitarbeiter, aber auch viele andere Millionen Menschen, denen geht es schlecht insofern, als sie kaum über die Runden kommen. Und das ist die Kluft, die sich auftut. Und wenn in einer Gesellschaft im Grunde die soziale Lage so auseinanderdriftet, wie das bei uns der Fall ist, dann leidet darunter natürlich der gesellschaftliche Zusammenhalt.
Sie können es ja vielleicht mal einordnen, diese Kluft, die Sie da gerade beschreiben. Wie hat die sich in den vergangenen 5 Jahren entwickelt?
Na, die zusammengefasst kann man sagen, die Reichen sind reicher geworden und die Armen sind zahlreicher geworden. Und die Armut schiebt sich immer mehr in Richtung der Mitte der Gesellschaft vor. Und das heißt, dieses Problem müsste man ernster nehmen. Deshalb versuche ich zu sensibilisieren für diese sozialen Probleme, die sich daraus ergeben.
SWR1, Leute der Woche. Monisha Kaltenborn ist Juristin und Motorsportmanagerin. Sie war immerhin Teamchefin in der Formel 1 und da drängte sich für Nicole Köster in SWR1 Leute die Frage ja regelrecht auf. Lewis Hamilton ist ja irgendwie gefühlt der ewige Formel-1-Weltmeister. Spannung geht doch wirklich ganz anders.
Ich glaube mehr, dass das ein Problem der ganzen Show, des ganzen Sports ist, dass einfach nicht viele Teams vorne mitfahren können und es spannender gestalten können.
Woran liegt das? Auch an der technischen Entwicklung, die bei den großen Teams einfach breiter aufgestellt ist?
Das ist so. Die Technik hat große Fortschritte gemacht. Das ist sehr kostenintensiv. Das heißt, sie brauchen sehr viele Mittel, um mit den Großen mithalten zu können. Und das Ganze wird natürlich noch mehr forciert durch die ganzen Regeländerungen, die es gibt. Denn sobald sie eine Regeländerung haben, müssen sie mehr Kosten dafür Geld aufbringen, weil es mehr Kosten gibt durch die Entwicklung. Und wir reden ja hier wirklich von sehr kleinen Abständen, aber diese Zehntel sind sehr teuer.
Aber für den Fan ist natürlich eine Saison dann spannend, wenn es dann einen möglichst engen Bereich vorne gibt, wenn die Spannung erhalten bleibt. Was versucht ein Team auch dafür zu tun?
Das ist fürs Team selber natürlich sehr schwierig. Sie haben ihr eigenes Programm, sie haben ihre eigenen Möglichkeiten. Sie müssen immer schauen, wenn Regeländerungen anstehen, welche Balance treffe ich da, wie lange entwickle ich am jetzigen Auto, wann schwenke ich um aufs neue Auto. Ein Team selber kann da nicht viel machen. Vielmehr ist dort der Rechteinhaber gefragt und die Chancen haben die allemal, zusammen mit dem Internationalen Verband, der FIA, dass man für eine gewisse Stabilität sorgt. Denn natürlich werden, wenn es eine Regeländerung gibt, die Großen erst mal davon Kontin. Die haben ja auch alle Möglichkeiten, das Personal dazu, die Mittel dazu. Nur wenn sie das Ganze über eine längere Zeit konstant lassen, dann schließen die Kleinen auf. Denn die Kurve flacht ja irgendwann nach oben hin ab. Die Großen können nicht mehr so viel machen und dann
sprich
kommen
also
die Kleinen vor.
Möglichst wenig Regeländerungen. Sie sind bis zum vergangenen Jahr Teamchefin gewesen bei Sauber. Dann gab es die Trennung. Warum?
Die Trennung gab es, weil wir unterschiedliche Ansichten über die Zukunft des Unternehmens hatten. Das ist auch nichts Unübliches und war für mich auch in dem Sinn nicht unerwartet, denn es waren nun mal neue Eigentümer da, die haben neue Vorstellungen. Ich selber war ja auch Miteigentümer vorher und dann ist es eigentlich völlig normal in der Geschäftswelt, dass man halt irgendwann getrennte Wege geht.
Es war zu lesen, dass Sie unterschiedliche Auffassungen darüber hatten, wie gleichberechtigt die Fahrer sein sollen. Das betraf Pascal Wehrlein und Markus Eriksson. Ist das richtig?
Nein, mit den Fahrern hatte das nichts zu tun. Da ging es schon um die generelle Ausrichtung des Unternehmens.
Warum steht so etwas dann in den Medien?
Es steht viel in den Medien. Da müssen Sie eher Ihre Kollegen fragen und nicht mich. Oder es gab ja auch von mir keine solchen Äußerungen. Es steht dort immer sehr viel und man muss auch nicht an alles kommentieren.
Aber die Gerüchte kommen ja irgendwo dann her. Haben Sie Theorien dann entwickelt, wo so ein Gerücht entstehen könnte? Wie ist das? Wird das extra gestreut, um vielleicht für Verunsicherung zu sorgen?
Das ist sehr müßig, den Weg zu gehen, denn man weiß wirklich nicht, woher solche Gerüchte kommen. Und das ist leider noch dazu heute so, aufgrund der sozialen Medienlandschaften, die man hat, da setzt irgendjemand eine Meldung ab und die geht dann so quasi einmal um den Globus und kommt als Tsunami auf sie zurück. Ich meine, wir hatten mal Fälle vor vielen Jahren, da hat jemand behauptet, mit unserem technischen Direktor sei was. Und das ging irgendwie wirklich von Asien, Japan kam dann zu uns. Wir hatten keine Ahnung, woher das kommt. Und das ist ja das Schlimme, dass heute eigentlich jeder irgendwas in die Welt setzen kann. Dann wird es übernommen, geschrieben und in einer Minute ist es wieder vergessen.
Monisha Kaltenborn hat es bis zur Sauber-Teamchefin in der Formel 1 gebracht. Frage an Sie von Nicole Köster in SWR1. Leute, wie wird man denn sowas?
Ich bin ja direkt nach dem Studium in London hier nach Stuttgart gekommen. Hier war aber klar, dass ich eben nur ein Jahr bleibe. Dann bin ich kurzzeitig nach Wien. Bekam dann per Zufall diese Stelle in Liechtenstein. Da hätte ich auch nie daran gedacht, dass ich mal in Liechtenstein arbeiten würde und noch dazu mit einem Formel-1-Team etwas zu tun hätte. Und dann völlig unerwartet in Hinwil, also in der Schweiz, wo das Team ist.
Ja, das ist das Sauber-Team gewesen. Wir können gerade mal eben reinhören, was Ihr ehemaliger Chef über Sie sagt, Peter Sauber nämlich.
Sie denkt schnell, sie kann Entscheidungen treffen, sie kann sehr konsequent sein, wenn es nötig ist. Sie hat ein gutes Gespür mit Leuten umzugehen. Sie kann führen und das ist nicht selbstverständlich.
Würden Sie das so unterschreiben?
Ja, das ist sehr nett von ihm.
Wann mussten Sie das letzte Mal richtig konsequent sein und hart durchgreifen?
Na gut, ich glaube, wenn man Kinder hat, muss man das fast jeden Tag machen. Aber jetzt im Beruflichen war das sicherlich sehr oft der Fall, die letzten Jahre bei Sauber. Das waren ja schwierige Jahre. Und das Ziel war ganz klar, dass das Team überleben muss. Das war auch die einzige Option. Und das ist mir ja dann gelungen.
Ja, es gab dann den Verkauf, 2016 war das, glaube ich, an einen Investor. War das dann schwierig auch für Peter Sauber, da loszulassen?
Es gab ja die Situation schon vorher. Ich meine, es gab ja schon immer andere Anteilseigner, also immer jetzt nicht, aber doch die meiste Zeit des Teams, wo es in der Formel 1 war, neben Peter Sauber, so denke ich zurück an Red Bull. Die lange Zeit mit Anteilseigner des Teams waren. Dann kam natürlich BMW mit der Mehrheit, die sie gehalten haben. Wir hatten noch den Bank, die Credit Suisse und dann eben dieser Verkauf. Das heißt, er hat natürlich das immer wieder miterlebt und hätte sich, so wie ich es von ihm auch weiß, bei BMW damals nicht so vorgestellt, dass er jetzt noch einmal zurückkäme ins Geschäft. Das ist zwar immer ein schwieriger Prozess. Auf der anderen Seite, wenn man weiß, dass das der einzige und richtige Weg ist, dann ist man ja auch darauf eingestellt.
Wie ist das bei Ihnen in Ihrer Biografie? Wie wichtig ist es da auch rechts und links zu gucken und nicht nur geradeaus zu gehen?
Das ist sehr wichtig und gerade in Situationen, wo man doch vor so vielen Herausforderungen steht, wie es ja auch bei Sauber war, eigentlich seit Ende 2010, denn auf die Art und Weise, wie man mit dem Team dort weitergemacht hat, hätten, glaube ich, die meisten gar nicht begonnen, denn wir standen kurz vor der Saison, hatten das Team und mussten ja fahren. Da haben sie nicht viel Zeit und das in einem Umfeld, wo es immer schwieriger wurde, immer teurer wurde und wir nicht immer die besten Ergebnisse hatten. Das hat sich 2012 ein fantastisches Jahr, sind wir auch gegen Mercedes gefahren, aber das hat man halt nicht immer. Und da ist es sehr wichtig, gerade für ein mittelständisches Unternehmen andere Wege zu gehen, zu versuchen, sich auch ein zweites Standbein aufzubauen, immer mit dem Ziel, das ist die Formel 1, nur wie kann ich andere Wege gehen, um mich zu stärken und nicht nur immer darauf zu warten, dass ein Sponsor kommt oder ein Investor. Kommt.
Bruno Jahn hat mehr oder weniger zwei Fachgebiete. Er ist zum einen Islamwissenschaftler und er ist Prognoseforscher mit dem Spezialtitel Superforecaster. Klar, dass Nicole Köster das nicht wissen konnte, was das ist, und so hat sie ihn erstmal gefragt, so ein Superforecaster, was macht der eigentlich?
Ich versuche, auf Fragen über die Zukunft eine Antwort zu finden. Und zwar ganz überwiegend nicht als schlichte Ja-Nein-Antwort, sondern mit einer Wahrscheinlichkeit. Und das tue ich über einen sehr breiten Raum von Fragen, die auch außerhalb meiner klassischen Expertise liegen. Und das tue ich seit vielen Jahren und das habe ich geübt und gelernt. Inzwischen arbeiten wir in Teams zusammen und es hat sich gezeigt, dass wenn man 10 von uns zusammenbringt in einem Team, dass sich die Prognosen nochmal verbessern. Und ja, das machen wir jetzt den lieben langen Tag und nebenbei erzähle ich anderen Leuten was über die Methode und die Arbeit.
Ja, um das besser verstehen zu können, kurz zu Ihrem Hintergrund. Sie sind Islamwissenschaftler, Sie haben auch an der Fernuni in Hagen Betriebswirtschaft studiert. Sie waren eine ganze Zeit in den USA. Ich glaube, Sie haben an der Uni in Chicago auch über Selbstmordattentäter geforscht. Mhm. Und Sie waren viel in Amerika unterwegs. Und ich glaube, Ihr Weg als Superforecaster begann bei einer Konferenz an der Uni in Berkeley. Können Sie uns da einen mitnehmen?
Ja, da begann es nicht unbedingt, aber da begann quasi mein Weg in diese Community. Als Superforecaster, mein Weg dahin begann eigentlich in 2011. Da als ein Freund von mir, Mike Bishop aus Chicago, einen Link mir geschickt hat über Facebook und gesagt hat, das ist doch ein interessantes Projekt, vielleicht auch für jemanden wie dich, registriere dich doch da mal. Und dann habe ich angefangen...
Was war das für ein Projekt?
Das Good Judgment Project von Phil Tetlock. Das ist ein Psychologieprofessor aus den USA, der lange genau zu diesem Thema geforscht hat. Die Qualität von Prognosen von Experten. Und der hat dann ein Team zusammengestellt, um bei einem Forecasting-Turnier, was die amerikanische Geheimdienst-Community veranstaltet hat, anzutreten und zu sagen, wir haben hier eine Methode, um die Vorhersagen von vielen Laien zu bündeln und damit in diesem Turnier teilzunehmen. Und daran habe ich teilgenommen als erstmal eine, ja, ich nenne es immer als Laborratte erstmal. Und dabei hat sich dann mit der Zeit herauskristallisiert, dass ich zu den besseren Laborratten zähle. Und dann
ist es richtig, dass der Ursprung des Forecastens auch mit den Anschlägen auf den 11. September 2001 zu tun hat?
Ja, das ist ganz klar so. Das Turnier ist nur möglich in einer ganz speziellen Situation politisch. Die Geheimdienste, und es ist ja nicht nur die CIA, es gibt ja 17 verschiedene Dienste in den USA, standen einfach ganz massiv in der Kritik in diesen Jahren, in der Folge erstens das Versagen, die Anschläge vom 11. September zu verhindern und zweitens die Fehleinschätzung zum Thema Massenvernichtungswaffen im Irak, die zu dem Irakkrieg geführt haben, der ja weitgehend heutzutage in den USA als Desaster beurteilt wird, selbst von ursprünglichen Befürwortern. Und dementsprechend standen die Geheimdienste hier ganz, ganz stark in der Kritik. Und da, dieses Turnier, wo man sagt, wir versuchen Laien eine Chance zu geben, die keinen Zugang zu der Geheiminformation haben, das ist überhaupt nur denkbar in einer Situation, wo diese Dienste sich ernsthaft Gedanken darüber machen, wie sie ihre Arbeit in Zukunft verbessern können.
Eins gehört, gehört. SWR 1.